Die Pressefreiheit in der BRD wird von der Regierung zunehmend eingeschränkt. Wer es als freier Journalist wagt, die Regierung offen zu kritisieren, bekommt entweder Besuch von Spezialkräften der Polizei oder wird, wie kürzlich geschehen, von einem deutschen Gericht wegen Majestätsbeleidigung verurteilt, 7 Monate Gefängnis auf Bewährung. Uns, Apolut, wurde erneut das Spendenkonto gekündigt. Wir sind den Regierenden ein Dorn im Auge, machen also alles richtig. Journalismus ist, etwas zu veröffentlichen, was andere nicht wollen, dass es veröffentlicht wird. Alles andere ist Propaganda. George Orwell. Dieses Land soll ganz offiziell kriegstüchtig gemacht werden und dagegen senden wir an. Deutschland muss friedensfähig bleiben. Nie wieder Krieg. Unsere Arbeit, finanziert durch eine breite Community, fühlt sich diesem Credo verpflichtet. Folgt dem Link apolut.net/unterstützen und helft uns wie bisher mit euren Daueraufträgen, damit wir unabhängige Berichterstattung gewährleisten können. Jeden Tag sagen, was ist.
Apolut. Lyrische Beobachtungsstelle.
Nichts wie raus aus Berlin. Und dann? Ein Text von Paul Clément. Egal ob New York, Paris, London, Brüssel oder Amsterdam. Westliche Metropolen dienen oft nur als Übergangsstation. Ein Großteil der Bewohner kommt im Alter von 20 Jahren. Ziel? Ein Studium zu absolvieren, ein wildes Nachtleben abzufeiern, sich temporären Urlaub vom bürgerlichen Leben zu gestatten, Teil eines urbanen Mythos zu werden. Metropolen ermöglichen die Non-Stop-Pubertät. Das meiste, was Erzieher einem eingebläut haben, in der Großstadt hat es kaum Bedeutung. Man kann sich stylen, wie man will, was in Kleinstädten mit sozialer Todesstrafe geahndet wird, findet hier nicht mal Beachtung. Aber dieser Befreiungseffekt nutzt sich ab. Schon bald werden, heimlich und kaum bemerkt, erste Weichen zur Rückkehr ins Bürgertum gestellt. Karrierechancen tun sich auf. Jobs mit Sozialversicherung winken, oft genug in anderen Städten oder gar aus der Provinz. Oder Nachwuchs kommt, ob gewollt oder ungewollt. Dann ist es Zeit, das Selbsterfahrungslabor zu räumen. Der Zug des Lebens fährt weiter. Es zeigt sich, die Metropole, das war nur eine exotische Zwischenstation. Die französische Regisseurin und Autorin Virginie Despentes hat dieses Phänomen in ihrem Roman Vernon Subutex beschrieben. Die Handlung spielt im Paris der Jahrtausendwende. Der 40-jährige Titelheld verliert seinen Job, er landet beim Sozialamt. Dort rebelliert er gegen die Schikanen der Sacharbeiter. Im Gegenzug streichen die ihm die Stütze. Zwangsräumung und Obdachlosigkeit folgen. Zum Couchsurfing gezwungen, sucht Subutex nach früheren Freunden und Bekannten. Dabei stellt er fest, die sind entweder an einer Überdosis gestorben, in Arbeits- und Familienstrukturen versunken oder haben die Seine-Metropole verlassen. Soweit, so normal. Dennoch, die Flucht von 150.000 Einwohnern aus Berlin ist damit nicht ganz vergleichbar. Bei der Stadtflucht aus Berlin, über die so viele Medien berichten, kommt ein weiterer Faktor hinzu. Und welcher ist das? Nun, die Spreemetropole hat ihren mythischen Mehrwert verloren. Ältere Hörer werden sich erinnern, keine Stadt war in den 90ern so angesagt wie Berlin, mehr noch als Barcelona oder als Amsterdam während der 70er. Der Zusammenbruch der DDR ließ den Ostteil Berlins als Abenteuerspielplatz zurück. Alte, bröckelige Häuser, großteils Staatseigentum, waren ohne Besitzer. Man zahlte Spottmieten oder erklärte die Bruchbuden für besetzt, zum Wohnprojekt. Für 1 bis 2 D-Mark versorgten selbsternannte Volksküchen die Bewohner mit Fisch und Chips oder Spaghetti mit irgendeinem Gemüse. Einmal pro Woche öffnete in Mitte die After-Sozialamt-Lounge ihre Tür. Exakt um 18 Uhr, wenn die Ämter ihre Pforten schlossen. Und überall Performances, Konzerte und Ausstellungen. Punkbands wie Köterkacke oder Madonna Hip-Hop Massaker sorgten für abendliche Lärmkulissen. Durchgeknallte Zukunftsfantasien fanden Ausdruck. Der Autor Tim Staffel träumte sich das künftige Berlin als Terrordrom, während Junkie-Philosoph QRT, sprich Kurt, einen Serienkiller-Boom in Ostdeutschland erhoffte. Daraus wurde leider nichts, aber eine ganz andere Art von Terror und Massenmord setzte ein, der Mord an der Stadt selbst, die Gentrifizierung. Auch dies ein allgemeingültiges Gesetz. Überall, wo es rund geht, schlägt bald die Gentrifizierung zu. Ob Berlin, Amsterdam oder Detroit. Je wilder die Stadt, desto begieriger die Investoren. Die spekulieren auf Kids mit reichen Eltern. Aufgewachsen in goldenen Käfigen, geködert vom antibürgerlichen Szeneflair und mit Papas Kreditkarte, stürmen sie die Kreativviertel. Exotik und Wildheit, ja bitte, aber nicht ohne Komfort. Bald kommt es zu Luxussanierung, Eröffnung von Boutiquen und dem Anstieg von Lebenshaltungskosten. Die Kreativszene wehrt sich kurzzeitig, um dann die Segel zu streichen. Regelmäßig gegen Räumungstrupps zu kämpfen, ist langfristig ermüdend. Vor Jahren bot die Reichenberger Straße in Kreuzberg ein Lehrbuchbeispiel für Gentrifizierungsstrategien. Ausgerechnet in der Straße mit der höchsten Kriminalitätsrate wurde ein luxuriöses Wohnhaus errichtet, sogar mit Aufzug fürs eigene Auto. Ein Zaun plus Wärterhäuschen demonstrierte die Entschlossenheit der Eigentümer. Motto: Ihr haltet uns nicht auf. Zwar flogen ständig Farbbeutel gegen die Außenwände, aber ebenso regelmäßig ließ man sie reinigen. Ein Wettkampf fand statt. Wer macht als erster schlapp? Die Hipster oder die Farbbomber? Leider hatten die Hipster den längeren Atem. Ex-Finanzsenator Thilo Sarrazin hatte bereits 2009 gegenüber dem Magazin Lettre eine Metamorphose Berlins prognostiziert. Von der Hauptstadt der Transferleistung zur Metropole der Eliten. Das ist leider eingetroffen. Nur, dass Gutverdiener nicht zwingend zur Elite gehören. Im Durchschnitt brauchen Gentrifizierer 10 Jahre, um pulsierende Städte in Friedhöfe zu verwandeln. Auch Berlin ist zur luxuriösen Ruhestätte avanciert. Menschen mit geringem Einkommen hingegen können sich ihre Bude nicht mehr leisten oder finden erst gar keine mehr. Die Spreemetropole, einst unüberbietbar preiswert, hat jedes Maß verloren. Ich erinnere an eine meiner favorisierten Ortschaften, den Charlottenburger Saviniplatz. Dort, in den Eisenbahnbögen, befinden sich 3 Buchläden. Perfekt zum Stöbern und Schmökern. Ich kaufte dort regelmäßig Bücher, nahm sie ins benachbarte Café, startete dort die Lektüre, so auch im letzten Jahr. Und wie immer bestellte ich eine kleine Tasse Kaffee plus ein Glas Sprudelwasser. Dann die Rechnung, fast 9 Euro. 9. Mit einem Schlag wurde klar, die Stadt schmeißt mich raus. Sie will Bewohner mit größerem Geldbeutel. Überall schließen sich Türen. Die große Aussperrung beginnt. Gastronomie und Handel stellen sich auf Neureiche und Touris ein. Ihnen bleibt keine Wahl. Wie sonst die horrende Gewerbemiete eintreiben? Denn so leicht Berliner Geldbeutel inzwischen auslaufen, so schwer kriegt man sie gefüllt. Gut bezahlte Jobs sind Mangelware und wird einer frei, haben Konkurrenten ihn längst besetzt. Das zwingt geschwächte Einzelkämpfer zur Kapitulation. Zumal mit dem Alter der Bedarf nach Komfort zunimmt und tragfähige soziale Netzwerke meist abnehmen, so wie Vernon Subutex es in Paris erfahren musste. Das Problem des Einkommens betrifft besonders die Kreativberufe. Künstler, durchaus begabt, erliegen in Berlin dem Konkurrenzdruck. Der Autor dieses Podcasts weiß von einem jungen Maler aus der dänischen Provinz. Der hatte sich bereits ein kleines Vermögen zusammengepinselt. Aber als dieser Provinz-Picasso nach Berlin zog, wurde schnell klar, hier findet er keinen Platz. Nur Minigalerien stellten ihn aus, verkauften fast nichts. Nach einem Jahr zog er wieder heimwärts. Vielleicht vermisst er manchmal noch das Berliner Nachtleben, die mitternächtlichen Dönerläden und Spätis, aber sein Einkommen stimmt wieder. Aktuell, im Jahr 2025, wackelt sogar die Upper-Class-Kultur. Große Bühnen und keimfreie Museen fürchten um ihre Subvention. Das Einzige, was hier noch läuft, ist ängstliche Selbstzensur. Eine Bloggerin der Website Beige verglich die aktuelle Situation Berlins mit der von 1933. Zitat: Ich habe vor vielen Jahren, als ich noch gar nicht hier lebte, das Buch Goodbye to Berlin von Christopher Isherwood gelesen. Ein bisschen so fühle ich mich jetzt. Vielleicht etwas weniger Bohem und Schrägheit, aber doch in so einem Zwischenstadium. Die Stadt hat mich genauso verschlungen wie den Autoren und mich heile wieder ausgespuckt, damit ich weiterziehen kann. Zitat Ende. Schön für Sie. Aber ist die Stadt wirklich unrettbar verloren? Unter welchen Bedingungen könnte sie auferstehen? Vielleicht bieten sich nur Reanimierungschancen, wenn wirkliche, tiefgreifende Um- oder Zusammenbrüche einsetzen. Wie nach dem Ersten Weltkrieg oder nach dem Mauerfall. Danach steppte ein Jahrzehnt der Bär, um schließlich wieder in den Winterschlaf zurückzusinken. Metropolen wie Berlin funktionieren wie die Rose von Jericho. In der Wüste liegt sie jahrelang wie vertrocknet, aber kaum fällt erster Regen, blüht sie auf. Mit anderen Worten, wer sich dem Wegzugtrend verweigert, der kann nur auf die nächste Großkrise, den nächsten Totalzusammenbruch hoffen, darauf vertrauend, dass die Stadt dann wieder toben wird. Ein weiterer Trost für Verbliebene und Vertriebene. Auch die Upper-Class-Zuzöglinge bleiben nicht auf Lebenszeit. Irgendwann nervt die urbane Freiheit. Was in der Jugend kickt, bringt im Alter auf die Palme. Spätestens beim Eigentumshaus will man kein Graffiti mehr an den Wänden. Dann fordern sie Schließung der Cafés um 22 Uhr, Verkehrsberuhigung und private Putzkolonnen. Außerdem räumt spätestens die Midlife-Crisis mit jugendlichen Illusionen auf. Man erhoffte sich eine gigantische Zukunft, betrieb Selbstausbeutung in diversen Start-up-Projekten, kam aber über das Mittelmaß nie hinaus. Oder das Gewollte wurde erreicht, erwies sich jedoch als Fata Morgana. In beiden Fällen gilt, man möchte den Ort des Scheiterns verlassen, zumal bereits die nächste Generation nachrückt und völlig neue Geschmacksrichtung, gänzlich neuen Stil mitbringt. Da schrumpft manche Kiezgröße zum Fremdkörper. Man spürt, die eigene Zeit, die eigene Chance ist verstrichen. Ein weiterer Grund? Das Erwachen von Beschützerinstinkten gegenüber frisch gezeugten Kindern. Erteilen wir noch einmal der Beige-Bloggerin das Wort. Zitat: Als Mutter fühle ich mich einfach unwohl, wenn ich mit meinen kleinen Kindern über den Bahnsteig gehe und von Dealern trotz Kinderwagens immer wieder angesprochen werde. Nennt mich spießig, aber ich finde, das müssen meine Kinder nicht sehen, zumindest nicht dauernd. Zitat Ende. Der Z-Promi Max Simonischek begründet seine Berlin-Flucht ähnlich. Die Stadt hindere ihn, seinem Nachwuchs eine Vorstellung von Ästhetik zu vermitteln. Hier läge überall Dreck und Müll, seinen Kindern würde er diesen Anblick auf ihrem Schulweg gerne ersparen. Dennoch, und aller schrägen Argumentation zum Trotz, manchmal können Metropolenflüchtige einen schon verunsichern, vor allem, wenn sie nach Jahren ihren einstigen Wohnort besuchen und dann versichern, nein, die Berlin-Flucht bereue man keinesfalls. Die Stadt sei ihnen völlig fremd geworden. Solche Behauptungen bringen selbst treueste Standhalter ins Grübeln. Dagegen hilft nur eins, den Spieß umzudrehen. Die angeblich glücklichen Berlin-Flüchtigen an ihren neuen Wohnorten besuchen. In den süddeutschen Kleinstädten beispielsweise, wo nachts die Straßen leer sind, das einzige Café um 17 Uhr dicht macht und weder Kino noch Bühne zum Besuch einladen. Wo jeder sich im familiären Eigenheim verschanzt und eine Fußgängerzone als Jugendtreff herhalten muss. Wo der letzte Zug um 20 Uhr abfährt. Nur wenige Stunden genügen und man ist wieder froh, zurück in seiner Metropole zu sein. Auch wenn sie randvoll mit Hipstern gefüllt ist.
Dies war eine Produktion von Apolut. Bei uns hören Sie vor allem Stimmen, die im Mainstream nicht zu Wort kommen, denn auch diese gehören zum Meinungsspektrum in einer Demokratie. Apolut ist unabhängig von Werbekunden und Rundfunkgebühren. Allein Ihre Unterstützung macht unser Programm möglich. Dank Ihres Engagements können wir unsere Inhalte kostenlos zur Verfügung stellen. Alle Informationen zu Bitcoin und Bankverbindung finden Sie unter apolut.net/unterstützen. Teilen Sie unsere Beiträge gerne mit Ihren Freunden und Kollegen, um unsere Reichweite zu stärken. Wenn Sie zukünftig keinen Beitrag verpassen wollen, können Sie unsere Social-Media-Kanäle sowie unseren Newsletter abonnieren. Mehr Infos finden Sie unter apolut.net/newsletter. Danke für Ihren Support.
Apolut.
Jetzt erst recht.